Darf ich euch vorstellen? Tada! Der Eiger in der Schweiz. Von seiner schönsten Seite. Ja, manche sagen auch von seiner schaurigsten Seite. Und nein, ich war noch nicht da oben. Weder mit der Bahn, noch mit Seil und Haken durch die gefährliche Nordwand. Aber diese beiden Möglichkeiten gibt es, auf den Eiger zu kommen. Durch die gefährliche Nordwand klettern, nur was für die richtig Starken und Harten, ne? Und mit der Bahn fahren, für die, die es bequem haben wollen, für die Fußlahmen und Schwachen. Dazwischen gibt es natürlich noch ein paar andere Wege, ne? Für die Halbstarken dann. Über diese sogenannten Starken und Schwachen schreibt Paulus Folgendes im Römerbrief. Ich lese ein paar Auszüge aus Kapitel 14 und 15. Ich möchte euch sehr empfehlen, diese beiden Kapitel komplett zu lesen zu Hause. Paulus schreibt, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Aber wir, als die im Glauben Starken, ne? Wir sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat ja nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Und so heißt es von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr alle einmütig und mit voller Übereinstimmung ihn preist, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Die Starken und die Schwachen, die gab es auch in Rom, nicht nur am Eiger. Und die einen, die sind vielleicht ganz frisch zum Glauben gekommen, machen ganz neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, mit seiner Freiheit und sind offen für das Wirken Gottes. Und die anderen, die haben eine Grundlage ihrer Gotteserfahrung, allerdings in ganz bestimmten Grenzen. Gewisses Verhalten ist für sie unverzichtbar geworden. Ja, und wir sehen, dass verschiedene Erkenntnisse über die Gesetzesvorschriften, über bestimmte Bibeltexte einfach aufeinanderprallen. Und diese zwei Dinge, die da in Rom in der Gemeinde so Streitpunkte waren, sind für uns heute eigentlich keine mehr, aber damals waren sie ganz wichtig. Und zwar, es ging um die Frage, dürfen wir als Christen Götzenopferfleisch essen? Man muss wissen, dass alles oder fast alles Fleisch, das es damals zu essen gab, in den Tempeln geschlachtet wurde und davon etwas diesem Götzen dieses Tempels geweiht wurde. Und muss man bestimmte Festtage halten, also Sabbat oder Sonntag oder Festtage von irgendwelchen anderen Göttern? Auf jeden Fall geht es um den Unterschied in der Art, seinen Glauben zu leben. Die einen sagen, ja, können wir machen. Die anderen sagen, nee, dürft ihr nicht, weil im alten Gesetz steht. Es ist derselbe Gipfel, um den es geht. Wir wollen ja Gott zur Ehre leben, aber eine unterschiedliche Art, ihn zu besteigen. Und deshalb droht ein Riss durch die Gemeinde zu gehen, eine Polarisation, die sehr massiv wird, die sich immer mehr aufschaukelt. Und diese Polarisation in Starke und Schwache finden wir überall in unserer Gesellschaft, auch hier in unserer Gemeinde. Und das eigentliche Problem bei dieser Polarisierung ist es, dass wir den anderen beurteilen, sein Verhalten beurteilen oder vielleicht sogar auch verurteilen von meinem eigenen Glaubensverständnis her. Ich mache mich zum Maß für dein Leben. Das ist das eigentliche Problem. Denn in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, wie in jeder anderen Gemeinde auch, gibt es verschiedene Erkenntnisse, verschiedene Auffassungen über Bibeltexte, verschiedene Einstellungen, wie wir unseren Glauben zu leben haben. Und ich denke, dass es völlig in Ordnung ist. Und dass es auch normal ist. Dass diese Vielfalt zwar spannend ist, ja, aber zugleich ist sie eben nicht konfliktfrei, weil sie sehr viel Zündstoff birgt. Und ich glaube, jede Gemeinde erlebt es, auch wir in Ingolstadt haben das immer wieder erleben müssen. Und es stellen sich für mich persönlich zwei Fragen in der Situation. Diese Fragen möchte ich euch ans Herz legen. Die findet ihr auch auf dem Impulsblatt draußen. Was kann ich mir guten Gewissens erlauben? Und was kann und darf ich dem anderen zumuten? Und auch was nicht? Denn was für den einen Sünde ist, muss für den anderen noch lange nicht Sünde sein. Klassisches Beispiel: Darf ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Darf er rauchen oder nicht? Für den einen ist es Sünde, für den anderen nicht. Und wie können wir trotzdem die Einheit wahren und miteinander leben? Und deshalb schreibt Paulus von den Starken und Schwachen. Und zunächst zeigt uns Paulus die Sicht Gottes. Wer ist aus der Sicht Gottes ein Starker und wer ist ein Schwacher? Weil unter uns Menschen herrscht ja eine ganz andere Sicht vor. Zunächst die Starken. Das sind übrigens die vier, die die Eiger Nordwand erst bestiegen haben. Ganz der Linke ist ein Landsmann von mir, kommt auch aus Graz, Heinrich Harrer. Ich bin aber seinen Spuren nicht gefolgt. Er war auch in der ganzen Welt unterwegs. Aber das waren so richtig die Starken, das waren die harten Hunde. Ne? Also wenn man die Berichte liest, es gibt ja auch eine Verfilmung von dieser Erstbesteigung, dann merkt man, was es die gekostet hat. Und wie sie sich da reinhängen und wie sie in Lebensgefahr einfach trotzdem durchhalten und oben ankommen. In der Gemeinde in Rom waren die Starken ja die, die alles essen konnten, die alle Tage gleich gehalten haben, die diese große Freiheit gelebt haben. Die anderen aber, alle anderen waren für sie eben schwach. Und wenn man jetzt den vier Erstbesteigern so ein Wort in den Mund legen würde, dann würden sie vielleicht von sich aus sagen, wir sind die Starken, wir sind die harten Hunde, die tagelang in der Nordwand gekämpft haben. Allen Gefahren haben wir getrotzt. Und die, die mit der Bahn fahren, das sind die faulen Säcke. Die, die nichts weiterbringen, die einfach zu schwach sind. Aber sind die anderen, die Schwachen, die sogenannten Schwachen, nicht eigentlich auch stark? In Rom haben sie den Verzicht gelebt. Sie haben sich eingeschränkt und haben gesagt, für uns liegt die Gefahr in einer zu großen Freizügigkeit. Das sind eben die, mit der Bahn fahren. Ja? Und die sagen vielleicht, wenn man ihnen Worte in den Mund legen wollte, wir sind doch die eigentlich Starken. Wir sind verantwortungsvoll. Wir setzen unser Leben und das der anderen nicht aufs Spiel. Diese Verrückten, die da klettern, sind doch unverantwortlich. Das kann doch nichts werden. Ja, wer ist denn nun stark und wer ist denn nun schwach? Denn beide, die Starken und die Schwachen, sind ja gefährdet, schuldig zu werden. Und zwar beide. Die Starken verachten die Schwachen. Weil sie noch nicht so weit sind, weil sie Vorurteile haben, keine Ahnung, was da, weil sie so eng gestrickt sind und mit Scheuklappen durch die Welt rennen. Und die Schwachen verurteilen die anderen, weil sie sich nicht beherrschen können, weil sie Risiken eingehen aus der Sicht der Schwachen. Und so kommt es zu einer Diktatur sowohl der Starken als auch der Schwachen. Wir reden oft von der Diktatur der Schwachen in einer Gruppe, in einer Gesellschaft, auch in einer Gemeinde. Aber auch die Starken können Diktatoren sein. Und beide zerstören letztlich die Gemeinschaft. Deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 3, Gott hat beide angenommen. Denn Gottes Sicht ist einfach eine ganz andere als unsere menschliche Sicht. Und es ist interessant und sehr spannend, wenn man diese Kapitel von Paulus liest, dass man zum Ende daran kommt, dass stark und schwach nicht nach menschlichen Kategorien hier vergeben wird, sondern Gott sagt, der ist stark, der nach seinem Glauben und seiner Erkenntnis verbindlich und konsequent handelt und sich gegebenenfalls auch zurücknehmen kann. Und schwach ist der, der beginnt, den anderen zu richten, zu verachten oder gar zu verurteilen. So ist Gottes Sicht über die Starken und die Schwachen. Eine ganz andere Sicht, als wir sie letztlich haben. Aber wie können wir dann miteinander leben? Wie kommen wir vom Ich und vom Ihr, also dieser Polarisierung, zu einem Wir? Wann handle ich lieblos oder gar zerstörerisch? Dient mein Verhalten dem Frieden und der Stärkung des Glaubens? Solche Fragen erheben sich bei diesem Bibeltext von Paulus. Aber Paulus lässt uns nicht im Regen stehen, er gibt uns ein paar ganz praktische Hinweise. Aber ich warne jetzt schon, diese Hinweise sind gar nicht so leicht umzusetzen, weil sie auch immer mich selbst hinterfragen. Mein Verhalten, mein Denken, meine Haltungen. Das Erste, was Paulus sagt, wir sollen einander tragen. Und ich verstehe das darunter, dass wir einander ernst nehmen und dass wir einander annehmen. Denn es heißt hier in Römer 15, 1 und 7, wir als die im Glauben Starken. Also wer immer sich von euch stark fühlt, egal warum, ist verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns, an sich selbst zu denken. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Also Paulus sagt, akzeptiert doch den anderen und seine Haltung. Nehmt einander an, ertragt einander. Warum sollen wir das eigentlich tun? Warum sollen wir uns diese Mühe machen? Warum sollen wir uns zurücknehmen, wo wir uns doch so stark fühlen? Weil Gott es auch getan hat mit uns. Das ist die Begründung von Paulus. Das, was unter uns Menschen als das Gesetz des Stärkeren bezeichnet wird, und wir brauchen gar nicht so tun, als ob es in einer Gemeinde nicht gäbe, dieses Gesetz des Stärkeren, ist im Reich Gottes eine Pflicht des Stärkeren. Nämlich die, dass der Stärkere den Schwächeren zu tragen hat. Und deshalb ist es hilfreich, aufeinander zu hören. Warum denkst du anders? Warum handelst du anders? Warum ist deine Einstellung so anders? Warum siehst du einen Bibeltext anders? Würdest du ihn anders erklären? Wenn wir nochmal zum Bild vom Eiger zurückkehren, die klettern, würden die fahren, ja in Lebensgefahr bringen, weil die hinauffahren, wahrscheinlich nie hinaufklettern könnten. Und selbst wenn man sie am Seil hinter sich herschleppt, würden sie möglicherweise es nicht überleben. Und der Fahrer, wenn der sagt, hey du Kletterer, du musst mit mir mit der Bahn hochfahren, der verdirbt schlicht und ergreifend den Spaß dem, der klettern möchte und dem, der auch klettern kann. Ich weiß, die Eiger Nordwand hat viele Todesopfer gefordert und wird es wahrscheinlich auch noch, aber das ist ein anderes Thema. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Und deshalb sollen die Kletterer die hinauffahren lassen, die hinauffahren wollen. Und die, die hinauffahren, sollen die klettern lassen, die meinen, sie könnten mit Seil und Haken hochklettern. Das ist der erste praktische Gedanke, den Paulus uns gibt. Der zweite ist, dass wir einander im Glauben fördern sollen. Und da heißt es eben in Vers 2, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Das soll eigentlich der Maßstab für unseren Umgang sein. Was hilft dem anderen im Glauben weiter? Ja, und jetzt sagen die Starken, aha, ich weiß, was ihm weiterhilft. Ich weiß es und er muss ja nur auf mich hören. Nein, das ist nicht die Argumentation von Paulus. Denn nicht mein eigener Maßstab gilt hier an der Stelle für mein eigenes Tun und Nichttun, sondern der Maßstab, der liegt bei Gott. Nicht meine persönliche Meinung über andere. Deshalb werdet ihr von mir ganz selten hören, du musst das und jenes tun. Sondern ich kann euch das nur anbieten. Kann euch nur anbieten, was meine Sicht über die biblischen Aussagen ist. Und jeder von euch muss selber entscheiden, wie er damit umgeht. Im Kapitel 14, Vers 22 schreibt Paulus genau das immer. Glücklich zu nennen ist der, der sich in dem, was er aus Glauben gut heißt, nicht selber verurteilt. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Aber hier ist nicht mein Glaube als Pastor oder der Glaube irgendeines oberen Chefs gemeint, sondern der eigene Glaube. Und jeder von uns muss selber verantworten, was er tut. Und die schwierige Frage, die sich aber daraus ergibt, ist nämlich die: Glauben wir den Glauben des anderen? Glauben wir den Glauben des anderen? Traue ich dem anderen zu, dass er es ernst meint mit Gott? Auch wenn er so ganz anders ist. Kann ich anerkennen, dass der andere ernsthaft nach dem richtigen Weg im Glauben sucht? Es ist nicht unsere Aufgabe, hochmütig oder selbstgerecht Kritik am Glauben eines anderen zu üben. Denn das sagt Paulus hier im Römerbrief auch ganz klar. Es ist Gottes Sache zu richten. Und wir werden alle einmal, so steht es im ersten Korintherbrief, vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dann wird beurteilt, wie wir waren und was wir wie und warum gemacht haben. Einander im Glauben fördern und einander den Glauben glauben. Das ist der zweite praktische Gesichtspunkt. Und der dritte praktische Gesichtspunkt, dass wir die Grundlage der Gemeinschaft nicht übersehen. Denn Paulus führt uns noch einmal eine Stufe höher, auf eine höhere Gedankenebene. Denn es gibt noch etwas sehr viel Wichtigeres als meine persönliche Erkenntnis. Es gibt was Wichtigeres als meine eigene Meinung, meine Vorlieben, meine Traditionen. Und gerade wenn wir aus so vielen verschiedenen Traditionen kommen, ist es hilfreich, sich nicht auf die Tradition zu berufen, ja, sondern auf etwas anderes. Und Paulus nennt es in Vers 5. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, und das ist der erste Grund, Jesus Christus zum Maßstab für den Umgang miteinander zu machen und zweitens, euch von einem gemeinsamen Ziel her bestimmen zu lassen. Schauen wir mal auf das gemeinsame Ziel. Das gemeinsame Ziel, das Paulus hier in diesen Versen nennt, in dem ganzen Zusammenhang, ist, das Miteinander, die Gemeinschaft und ist das geistliche Wachstum eines jeden Einzelnen. Das ist das gemeinsame Ziel, das wir alle in der Gemeinde haben sollen. Darauf müssen wir Augenmerk legen, auch bei unterschiedlichen Meinungen. Und gerade in Fragen, die den Stil des geistlichen Lebens betreffen, darf ich doch dem anderen zutrauen, er hat ja auch den Heiligen Geist, ja, dass Gott ihm schon klar macht, was richtig und falsch ist. Was für ihn richtig und falsch ist. Beispiel eben Alkohol, Rauchen, ähnliche Dinge. Aber wenn ich das nicht kann, wenn ich absolut nicht damit klarkomme, dass der andere gern Bier trinkt oder einen Wein, oder wenn ich absolut nicht klarkomme damit, dass jemand sagt, hey, du darfst nicht rauchen, es schadet der Gesundheit, ja, ist ja richtig. Wie gesagt, dann sagt uns Paulus, dass wir einander in Liebe tragen sollen. Manchmal auch, so steht es im Epheserbrief, und das ist ja die Herausforderung, manchmal auch in Liebe ertragen und ihn trotzdem annehmen, wie er ist. Saint-Exupéry hat einmal gesagt oder geschrieben, eine Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe an Hingabe. Die Summe an Hingabe. Und zwar die Hingabe an Gott, die Hingabe an die Gemeinschaft in der Gemeinde, um es jetzt mal biblisch umzusetzen, die Hingabe an unseren Auftrag in der Welt, das Evangelium zu verkünden. Wie sind wir als Gemeinden im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte zu einer Summe von Interessen geworden? Ein Grund übrigens, warum es so viele verschiedene Gemeinden gibt. Weil es auch so viele verschiedene Interessen gibt unter uns Christen. Oder Meinungen oder was auch immer. Das Wichtigste, um Polarisation zu überwinden, ist wieder aufeinander zuzugehen. Und nicht dem anderen seine Versäumnisse und seine Fehler von der Vergangenheit ständig wieder vorzuhalten. Gibt es so eine nette Geschichte, als ein Mann sich bei seinem Seelsorger beschwert. Wenn meine Frau ärgerlich wird, sagt er, dann wird sie immer historisch. Und dann sagt der Seelsorger, na, du meinst sicher hysterisch. Nein, nein, sagt der Mann, historisch. Denn sie hält mir meine Fehler von vor 20 Jahren vor. Ich glaube, das ist nicht auf Mann und Frau beschränkt. Das ist jetzt nicht eine spezielle Eigenschaft von Frauen. Das können Männer auch ganz gut. Und das sollten wir in der Gemeinde einfach sein lassen. Denn, sind wir uns doch ehrlich. Ja, ganz ehrlich. So tief im Herzen. Ohne, dass es einer merkt. Ja, sind wir doch auch schon mal schwach. Oder halten uns für stark, Mr. Universum, Miss Germany. Aber manchmal eben auch so ganz, ganz schwach. Aber es soll ja keiner merken. Hochmütige Verachtung, aburteilende Kritik, ständiges Heraufbeschwören der Fehler der Vergangenheit zerstört eine Gemeinde. Natürlich müssen wir aus den Fehlern, die wir machen, lernen. Und müssen manchmal auch eingestehen, wir haben was falsch gemacht und wir müssen jetzt was anders machen. Was habe ich gelernt aus der Vergangenheit? Ich weiß, es ist sehr menschlich, dass wir sehr wenig aus unserer Vergangenheit lernen, aber trotzdem mutet uns Gottes zu. Denn wir würden uns sonst schuldig machen an den Geschwistern und wir wären von Gott gnadenlos zurückgepfiffen, weil, wie schon gesagt, nur Gott entscheidet, ob unser Verhalten richtig oder falsch ist. Letztendlich lautet der entscheidende Nebensatz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat uns Unannehmbare angenommen. Ist am Kreuz gestorben für uns, ist auferstanden, damit wir dieses auch leben können. Und deshalb ist der Maßstab Jesu, den Paulus hier erwähnt, und es ist der zweite Gedanke dabei, Annahme, Vergebung und Versöhnung. Das ist der Maßstab, den Jesus uns vorgibt. Und dieses Annehmen und aufeinander zugehen wird dann zu einer ganz oberflächlichen Haltung, wenn nicht die Grundlage des Sterbens Jesu drunter liegt. Dafür ist Jesus gestorben und hat uns angenommen, hat unsere Schuld vergeben. Und wer sind wir, dass wir es mit anderen nicht so machen? Denn das ist auch die Voraussetzung, damit wir einmütig mit einem Mund Gott loben, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist auch ein Auftrag, den wir haben. Wir sollen Gott gemeinsam loben und preisen, ihn anbeten. Aber wenn wir nicht versöhnt sind untereinander, funktioniert es nicht. Und deshalb brauchen wir Umkehr und Versöhnung immer wieder. Um Jesu Willen wollen wir darauf verzichten, zu verachten und zu verurteilen. Um Jesu Willen. Und nicht, weil ich so ein starker Christ bin mit so einem starken Glauben, der das einfach kann, sich zurücknehmen, nicht zu verachten, nicht zu verurteilen. Ich bin ja so gut. Nein, um Jesu Willen. Und wenn es dem anderen hilft, dann nehme ich mich doch zurück. Das ist das, was Paulus uns sagt hier in diesen Texten. Lasst mich zum Schluss kommen. Ich greife noch einmal dieses Bild vom Bergsteigen auf. Ihr wisst ja, ich steige gerne auf die Berge. Und wie gesagt, ich war noch nie auf dem Eiger, aber ich war vor etlichen Jahren, also auch schon länger her, auf der Zugspitze. Und so sportlich war euer Pastor mal. Wir sind einen für uns, eine kleine Gruppe von Freunden, nicht so sonderlich schweren Weg auf die Zugspitze gestiegen. Auch zwei Frauen waren dabei von unserer Gruppe, aber die haben sich den Weg nicht zugetraut. Die sind mit der Bahn auf den Gipfel gefahren. Also, wir sind wieder beim Eigerproblem angelangt, ne? Die einen fahren, die anderen klettern. Aber wisst ihr, was schön war? Wir haben uns so dermaßen gefreut. Von der Münchner Hütte oben, also von der Berghütte oben mit der Aussichtsterrasse, hat man einen schönen Blick auf die letzten 100, 150 Höhenmeter unseres Aufstiegs. Und als die beiden Frauen gesehen haben, wie wir hochgekommen sind, haben sie uns ein kühles, blondes, isotonisches Getränk bestellt und das hat auf uns gewartet, wie wir oben waren. So lässt sich das Eiger-Nordwand-Problem nämlich lösen. Ja? Mit den Starken und den Schwachen, die einen fahren, die anderen klettern. Und beide akzeptieren das voneinander und treffen sich an der Berghütte und feiern gemeinsam den Gipfelsieg. Das ist doch eigentlich eine tolle Lösung, fanden wir damals. Jesus Christus ist für uns gestorben, für dich, für mich. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Und er ist für uns gestorben, heißt es, als wir noch Sünder waren. Also wir haben es gar nicht verdient, was er für uns getan hat. Natürlich lässt er uns nicht so, wie wir sind, verändert uns im Laufe der Jahre. Er will ja gerne, dass wir in sein Ebenbild, also so wie er war, verwandelt werden, dass wir auch so werden. Und wir haben ein ganzes Leben lang Zeit, das zu lernen. Und wer sich so von Jesus Christus angenommen weiß, der kann auch seinen Bruder und seine Schwester annehmen, sagt uns Paulus. Und zwar brutto, ja, mit all seinen Macken und all seinen Fehlern. Denn nur wenn ich ihn annehme, kann Gemeinschaft entstehen, kann Veränderung entstehen. Also, nehmen wir einander an, wie Christus uns angenommen hat. Amen.